podcast is part of the Sports Social Podcast Network.
Es gibt diesen Moment, wo man sich fragt, war das richtig? Das Transferportal, New Mexico statt Buffalo, die 40 Yards zu laufen, obwohl der Hamstring schon zwickt. Florian Stehler hat sich das alles gefragt und er hat trotzdem Ja gesagt und seine Optionen durchgezogen. Der Kölner Offensive Lineman war zuletzt Left Guard bei den New Mexico State Aggies, Conference USA First Team, das beste Spiel auf der größten Bühne gegen Tennessee und ein Pro Day, der so gut hätte sein können. Heute erzählt er, wie es wirklich war. Hinter den Zahlen, hinter dem Warten auf den einen Anruf, der alles verändern kann. Das alles jetzt bei Footballschlag.
Footballschlag. American Football made in Germany.
Ja, liebe Football-Freundinnen und Football-Freunde, es ist wieder Zeit für eine neue Folge des Footballstand-Podcasts. Und wir haben uns gedacht, es ist jetzt ein Jahr her ungefähr, als unser heutiger Gast bei uns im Podcast war. Und aufgrund der Aktualität haben wir Florian natürlich freundlich gefragt, ob er mal wieder Bock hätte, bei uns zu Gast zu sein. Ich habe es gerade schon halb gesagt, zumindest mit dem Vornamen. Unser heutiger Gast ist Florian Stehler. Hallo Florian, grüß dich.
Hallo, danke, dass ich mal wieder da sein darf. Ja, es ist ein Jahr her, schon Zeit fliegt.
Ja, fast genau auf den Tag, um es mal so zu sagen. Der Dank ist natürlich auf unserer Seite. Also wir bedanken uns wie immer bei dir, dass du dir die Zeit dafür nimmst, in der gerade ja auch durchaus wahrscheinlich für dich stressigen Tagen und stressigen, unklaren Situationen und so weiter und so fort. Und das schieben wir aber mal noch so ein bisschen zur Seite, darüber reden wir gleich. Ich versuche mal einmal so ein bisschen die Zeit zurückzudrehen. Ich habe gerade schon im kurzen Vorgespräch gesagt, du hast uns ja mit der letzten Podcast-Folge quasi fast ein bisschen auf den Arm genommen, weil du quasi am Tag der Podcast-Veröffentlichung dann tatsächlich ins Transferportal gegangen bist. Und ja, in unserem Podcast war das noch nicht so richtig abzusehen, wenn ich mich recht erinnere. Oder erzähl mal aus deiner Erinnerung heraus, wie es damals gelaufen
ist. Ja, das wusste ich, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, als wir das erste Mal den Podcast aufgenommen haben, gar nicht, dass ich das überhaupt machen wollte. Das hat sich so über den Spring Bowl in Towson ergeben, dass ich einfach unzufrieden war mit den Coaches in Towson, wie sie das Team führen, welche Kultur sie da, also das waren ja relativ neue Coaches, also ja. Mit denen habe ich dann auch schon gespielt, aber dass je mehr Leute vom alten Coaching-Staff dann gegangen sind und je mehr Spieler abgegangen sind von den alten, vom alten Coaching-Staff, desto mehr hat sich halt diese neue Kultur entwickelt und mit der konnte ich mich nicht so richtig identifizieren. Ich hatte das Gefühl, dass da so ein bisschen die Intensität und die, so die Grittiness fehlt, okay, im Team. Und im Spring Game habe ich mich dann auch mit denen einfach ein bisschen mit den Coaches ein bisschen überworfen. Ich hatte einfach andere Ansichten, wie so eine Teamculture sein sollte als Senior, der dann doch schon, ich hatte ja an der zu dem Zeitpunkt doch schon ein bisschen was gesehen auch. Und dann kam die Transfer Portal Geschichte ab und ich habe überlegt, das habe auch hart mit mir gerungen, ob ich es machen soll oder nicht. Hab's dann aber doch gemacht, weil gerade Grad Transfer, da konnte nicht so viel passieren mit der Schule. Und dann so bin ich dann ins Portal gegangen und bin nach New Mexico gegangen.
Man hat, wenn ich mich richtig erinnere, es gibt ja mal ganz unterschiedliche Herangehensweisen auch, was Transfer Portal angeht. Ganz viele sammeln ihre Offer oder ihre Gespräche und so weiter, die irgendwann stattfinden und plötzlich hauen sie es irgendwie raus, dass es die und das College geworden ist. Wie war es bei dir? War es quasi von Anfang an New Mexico State? Gab es mehrere Offer? Nimm uns da mal so ein bisschen mit.
Nein, also es war nicht von Anfang an in Mexico State. Es gab mehrere Offer. Es gab auch größere Schulen. Also die größte Schule, mit der ich geredet habe, war dann South Carolina. Die wollten aber dann jemanden haben, der auch Center spielen kann. Das kann ich halt nicht.
Okay.
Plus, ich wollte halt auf jeden Fall irgendwo hingehen, wo es so wenig wie möglich Returning Starter gibt. Also dann kamen schon, also sind schon viele Schulen rausgeflogen. Viele FCS-Schulen haben mich natürlich auch angeschrieben. Ich wollte dann aber FBS spielen, einfach für die Erfahrung. Es kam dann hinterher, da, also die meine finale Auswahl wäre dann so gewesen: Buffalo, New Mexico, wer war da noch? Weiß ich gar nicht mehr. Aber ja, so Buffalo und New Mexico waren so die letzten beiden, über die ich halt nachgedacht habe. Und New Mexico hatte einfach weniger Returning Starter und hat gesagt, komm, hat das bessere Angebot gemacht und ich war dann auf dem Visit da. Im Nachhinein hätte ich vielleicht noch ein, zwei Tage mehr warten können und vielleicht noch ein, zwei andere Offer abwarten können, aber ja, das war schon ganz okay so.
Bist du, nee, ich gehe noch mal erstmal auf Tausend ein. Du hast gerade auch gesagt, letzten Endes dann Unzufriedenheit, Unstimmigkeiten, sage ich mal, letzten Endes mit dem Coaching-Staff,
Ja.
das kommt ja vor. Ist das, sind es Unstimmigkeiten, wo du jetzt, du hast ja auch wahrscheinlich wirst du auch dein altes Team sozusagen ein bisschen verfolgt haben. Ich glaube, die haben irgendwie ich glaube, einen ausgeglichenen Track
Six and
Record oder irgendwie
six.
so. So,
Ja,
okay.
6 und 6, ja.
Wie bewertest du das im Nachgang? Du hast recht gehabt oder hat der Coaching-Staff recht gehabt?
Ja, ich glaube, beide Seiten hatten recht. Ich habe hinterher nach der Saison auch mit meinem ehemaligen O-Line-Coach dann geschrieben. Und er hat auch gesagt, komm mal, Flo, ich stimme nicht allem zu, was du gesagt hast, aber du hattest recht. Wir hatten unsere, also die Intensität war nicht mehr da, wie es halt vielleicht vorher war. Ja, also ja, am Ende des Tages mehr gewonnen hätte ich in Towson wahrscheinlich. In New Mexico war halt eine schwierige Saison, immer viele knappe Spiele in Overtime verloren. Aber am Ende des Tages würde ich sagen, war es die richtige Entscheidung, einfach damals sich also einfach nochmal sich weiterentwickeln zu können.
Ja, ist ja auf jeden Fall auch nochmal eine Chance, auch mit Blick dann auf den anstehenden Draft, sich
Ja.
quasi auf dem höchsten Level letzten Endes nochmal irgendwie präsentieren zu können.
Ja, auf jeden Fall. Also ich hab dann gegen Tennessee gespielt dieses Jahr. Das war auch, ich würde sagen, wahrscheinlich mein bestes Spiel, was mir natürlich auch hilft. Ja, von daher, in der Hinsicht hat das bestimmt auch viel geholfen, auf jeden Fall.
Ist
Aber
ja schon mal nicht so schlecht, wenn man sein bestes Spiel da abliefert, wo vielleicht die meiste Öffentlichkeit sich fürs Spiel
ja, auf jeden
sozusagen
Fall.
interessiert oder gegen den, ja, wenn ich mir jetzt gerade so aufs Schedule gucke, gegen das sicherlich beste Team von allen Gegnern letzten Endes. Mir ist
Ja.
tatsächlich, du hast gerade auch schon gesagt, mir ist auch aufgefallen, ihr habt schon ein paar sehr knappe Spiele dabei gehabt.
Ja,
Also
viele eigentlich, ne?
ihr seid
Drei
jetzt
oder
am
vier,
Ende,
glaube ich.
genau, ihr seid jetzt am Ende 4-8. Das
Ja.
hätte auch 8-4 ausgehen können und dann ist die
Ja.
Saison schon ein bisschen rosiger vielleicht,
Ja, guck mal,
als sie vielleicht jetzt weg.
mit 8 und 4 hätten wir es ja sogar fast ins Conference Game geschafft, ne? Ja, es ist halt so, ist halt super bitter. Wir hatten ein super Team. Wenn du guckst, was für Transfers wir dann hatten, also die von New Mexico weggegangen sind, unsere halbe Defense ist nach Colorado gegangen, unser Tight End All-American ist nach Georgia Tech gegangen, dann ja, ist halt ärgerlich, ist halt nicht. Ja, das weiß nicht, ob das dann das Coaching war, das nicht gepasst hat, oder ob wir dann als Team nicht zusammengerückt sind genug. Aber ja, es hätte halt auch genauso gut andersrum sein können, ja. Als wir gegen Liberty gespielt haben, also wir haben in der ersten Halbzeit waren wir, ich weiß gar nicht mehr, ein, zwei Touchdowns zurück und sind auch sehr in die zweite Hälfte gestartet. Wir haben das Blatt gedreht, super. Pumped, alle waren super hyped. Und sind dann, ich glaube 26, 24 oder so in Führung gegangen, kurz vorm Ende. Und dann hat unsere Defense ein, zwei Big Plays aufgegeben. Dann auf einmal stand es dann wieder, besser für die anderen da. Und wir hätten einen Field Goal gebaut für Overtime. Wir haben es dann, wir sind mit 30 Sekunden wieder aufs Feld, sind dann runtermarschiert mit, 5 Sekunden Zeit, haben wir dann unser Field Goal geschossen und das war dann leider nicht drin. Ja, und dann so verliert man halt diese wichtigen Spiele und so kommen dann halt auch solche Ergebnisse zustande in der Saison, ne?
Das ist schon interessant, einfach zu beobachten. Ne? Ich habe jetzt gerade nochmal drauf geguckt, es waren 4 Spiele, die letzten Endes ein One-Score-Game zu euren Lasten dann am Ende ausgefallen sind. Also das 8-4 ist dann halt tatsächlich einfach schnell greifbar. Aber ist auch ein bisschen hätte Fahrradkette, weil ist der Sport. Und
Sport, so ist das. Mal gewinnt man, mal verliert man. Aber ich sage, also das Talent, wir waren alle talentiert genug, waren alle gut genug. Es hat halt einfach irgendwie nicht ineinander gegriffen. Und ja, so ist es halt jetzt.
Aus unserer schwarz-rot-goldenen Brille war natürlich auch ein besonderes Spiel. Also aus deiner Brille auch, weil es ein Derby gewesen ist. Das Spiel gegen New Mexico auf der gegnerischen Seite mit Max Lunch, der allerdings leider nicht zum Einsatz gekommen ist. Aber ich habe zumindest ein Foto gesehen, dass ihr euch auf dem Feld getroffen habt.
Ja.
Was hat das? Hat das eine Bedeutung? Also das Spiel selber wird für euch in New Mexico State eine Bedeutung haben, aber ist es für dich auch nochmal was Besonderes, da jemanden zu haben, der quasi die eine ähnliche Reise hinter sich hat?
Ja, also das Derby selber ist natürlich das wichtigste Spiel quasi, oder eins der wichtigsten Spieler. UTEP ist das andere, das haben wir jetzt zum Glück gewonnen. In New Mexico, das war ein cooles Spiel. Es war cool, dass Max da war. Ich habe mit ihm vor dem Spiel ein bisschen geredet, hinterher ein bisschen geredet. Schade, dass er nicht gespielt hat. Ich hätte gerne gegen ihn gespielt. es war auch so ein Spiel, ne? Nach der Halbzeit geführt und dann Ende drittes Quarter, viertes Quarter aus der Hand gegeben wieder. Oh, aber ja, also das tut natürlich dann noch ein bisschen mehr weh, als wenn man so ein 0-15, also ich sag mal in Anführungszeichen 0-15 Spiel verliert.
Ja, ja.
Das ist natürlich dann noch ein bisschen persönlicher. Und natürlich taucht man ein bisschen Shit-Talking mit zwischen mir und Max. Aber ja, das war schon alles okay.
Das ist schön. Ich habe auch gesehen, Sandra hat sich ein bisschen auch noch durch deine Social-Media-Kanäle und so weiter gestreut, was soll das denn heißen? Weiß ich nicht, mir fehlt das Wort. Sie hat durch deine Social-Media-Kanäle geguckt. Gestöbert war das Wort, was ich gesucht habe. Ja, gestreut ist aber auch sehr schön. Du hast während der Saison aber noch einen Deutschen im Stadion gehabt. Ich weiß gar nicht, ob ihr euch irgendwie gesehen oder du ihn wahrgenommen hast. Bei ihm weiß ich, dass er dich wahrgenommen hat. Tim Hamann war als Zuschauer zumindest bei dem Spiel, ich glaube, bei Liberty.
Doch.
Mit zu Gast. Ich glaube, der hatte da seinerzeit ein Visit tatsächlich.
Ich glaube, ich meine, ich hätte ihm die Hand gegeben. Ich will es aber jetzt nicht beschwören, aber ja, doch, ich weiß, dass er da war.
Ja, wir hatten damals auch, ich meine, mich erinnern zu können, mit Tims Mutter irgendwie geschrieben, so von wegen, wie klein die Welt halt am Ende des Tages ist. Und er sitzt bei einem College-Spiel und darf auch noch irgendwie einem deutschen, in Anführungszeichen, Vorbild in irgendeiner Art und Weise irgendwie zugucken. Ganz lustig.
Ich wusste es vorher nicht. Ich habe ihn aber, entweder habe ich hinterher einen Post gesehen von ihm, wo er beim Spiel war, oder ich habe ihn selber in der Seitenlinie gesehen, aber das weiß ich nicht mehr genau.
Ja.
Aber ich wusste, dass er da war.
Ja, auf jeden Fall lustig. Wie würdest du selber, also wir haben ja eben schon über, wir haben über das Transfer Portal gesprochen, Wechsel FCS zu FBS ist ja auch eine, ja, eigentlich die logische Dinge, die man tun muss, um irgendwie nochmal die größtmögliche Aufmerksamkeit zu erreichen. Oder ist es besser, vielleicht sogar in einem FCS-Team zu bleiben? Das wäre jetzt bei Towson nicht der Fall gewesen, was in der FCS vielleicht sogar dominant ist. Kannst du das,
also ich
das
immer, bewerten? Ich habe immer gesagt, wenn so ein Team wie North Dakota State mich haben wollen würde, so Offer gemacht hätte, dann hätte ich wahrscheinlich, wäre ich wahrscheinlich nach North Dakota gegangen. Einfach weil die produzieren ja auch ohne Ende Draft-Picks. Ja. Wenn man jetzt über die letzten Jahre guckt, hatten ja mehrere Linemen, die den Sprung auch geschafft haben. Also ich denke, wenn du in der FCS bist und ein sehr gutes Team hast, dann kann man auch einfach da bleiben, wenn man da gut performt. Das denke ich ist auch okay. Ja, aber für mich war es halt ich wollte halt auch diese Experience haben, einfach ein bisschen größere Stadien, ein bisschen einfach mal sehen, was geht, ne?
Ja. So. Was wir haben ja nun mal viele viele junge Talente auch, die unseren Podcast mitverfolgen und so ein bisschen immer darauf schielen, was ihr ja an Erfahrungen irgendwie schon gesammelt habt, um daraus auch so ein bisschen für sich selber natürlich irgendwo auch zu lernen. So ein bisschen rückblickend betrachtet, nochmal anhängend so an die Frage, die ich gerade auch gestellt hatte, kannst du, wenn du jetzt gerade nicht in einem absoluten Top-Team in der FCS bist, hast du trotzdem die Chance, auf dich aufmerksam zu machen, also deine eigene Karriere zu pushen, weil du, weiß ich nicht, halt überdurchschnittlich stark bist, in irgendwelchen Auswahldingern mit dabei bist, in den Stats ganz oben. Reicht das aus? Ist dann eigentlich egal, erstmal vielleicht auch zum Start der College-Karriere, wo ich spiele?
Ja, würde ich schon sagen. Einfach weil, also wenn du guckst, es gibt ja auch Division II Player, die die es in die NFL schaffen. Und es gibt ja auch private Workouts von den Teams oder diese Private Pro Days, wo die Teams veranstalten, wo man dann eingeladen werden kann. Also das geht alles. Unser Teil, also in Towson hatten wir dann einen Tight End, der ist von der Division II gekommen, hat dann 2 Jahre in Towson gespielt, ist dann 2-mal All-American geworden. Und ist dann zu den Raiders. Also das geht auch alles. Wenn du gut bist, werden sie dich finden. So. Da kommt es dann nicht so drauf an. Aber natürlich, also ist es natürlich einfacher, wenn du ein Team hast, das viel gewinnt, weil Winning Teams kriegen mehr Accolades. Also nach der Saison werden da mehr Awards vergeben, ne, All Conference oder was auch immer. Das ist immer beneficial auf jeden Fall. Aber du kannst auch Division 2 spielen und es schaffen. Wenn du da ein absolutes Monster bist, geht alles.
Wir haben ein aktuelles Monster letzte Woche oder in unserer jetzt gerade laufenden aktuellen Podcast-Folge zu Gast gehabt mit Cedric Anton, der so ein bisschen dieses Ping-Pong-Spiel sozusagen mitgegangen ist. Also nach Highschool in Raven Gap, Eastern Michigan angefangen hat, also FBS, ihm dann gesagt wurde, hier, du bist nicht gut genug für uns, du bist nicht gut genug für die MAC, hat Division 2 jetzt gespielt und ist jetzt mit Sacramento State getransfert und Sacramento State geht ausgerechnet in die MAC und der erste Gegner für Cedric Anton ist Eastern Michigan. So sind die Geschichten, die wir halt letzten Endes lieben. Und die Möglichkeit ist immer da, ne? Also dich zu zeigen und auf deine Chance halt letzten Endes irgendwo zu warten, ja.
Ja, man kann halt, das Einzige, was man machen kann, ist sein Bestes geben. Und man weiß, es ist nicht garantiert, dass du es überhaupt schaffst, ja. Also überhaupt auch ans Division II College zu kommen oder FCS, ist ja schon ein Riesenschritt eigentlich. Und ja, wenn du an dich selber glaubst und jeden Tag aufwachst und das Beste gibst, dann dann machst du das Beste draus. Und wenn es reicht, dann reicht es. Und wenn nicht, dann hast du es aber auch schon so weit geschafft. Dann kannst du auch schon stolz auf dich sein.
Bei all dem, das möchte ich ganz stark unterschreiben, was du da sagst, weil also ich habe einen so großen Respekt vor jedem Einzelnen von euch, der diesen Weg oder einen dieser Wege geht, die ja alle sehr unterschiedlich ja. auch tatsächlich sind. Aber mein Hut an der Stelle schon gezogen, weil das einfach generell schon eine glorreiche Leistung ist. Und wir reden hier auch heute, wir reden mit jemandem, der es geschafft hat, Division One Football zu spielen, der es zuletzt auch noch geschafft hat, auf dem höchsten Niveau Division One Football zu spielen. Das ist ja auch nicht jedem Amerikaner in die Wege gelegt worden.
Nein, und da muss ich muss mich da auch selber dran erinnern, weil wenn man es so weit schafft, wenn man vergleicht sich ja trotzdem noch mit anderen. Und klar, ja, klar. Also man guckt dann und dann es gibt diese Superstars und man denkt, ach, warum habe ich das nicht? Und man zweifelt auch, man ist auch schnell dabei, an sich selbst zu zweifeln und man denkt vielleicht auch darüber nach aufzugeben, weil man vielleicht nicht da ist, wo man sein will. Und am Ende da muss man dann halt Augen zumachen und weiterarbeiten und aufs Beste hoffen, sage ich mal. Aber ja, man muss sich daran immer wieder erinnern, dass man schon viel geleistet hat und auch wenn man vielleicht nicht gespielt hat oder nur Backup war, Division 1, 2, was auch immer, alle trainieren ja am Ende das Gleiche. Also du...
Ja, klar.
Die Workload ist ja überall ähnlich, sag ich mal. Natürlich gibt's Unterschiede von der Qualität vielleicht, aber dieses Pain and Suffering, das man hat, wo man durchgeht, das haben ja alle gleich. Das vergisst man aber schnell und man sagt, ach, ich hab's nur bis hierhin geschafft. Aber bis hierhin, Division FCS oder Division 2 ist ja auch schon so viel weiter, als alle anderen es geschafft haben. Aber ja, das ist auch manchmal schwer, darüber nach, also sich das so einzugestehen vielleicht.
Wir haben das, ich habe das in Zahlen gerade gefunden, nochmal. Es gibt irgendwie circa 1 Million Highschool-Footballspieler in den USA. Und circa 16.000 davon haben überhaupt dann irgendwann die Möglichkeit, in der Division One Football zu spielen. Das ist also irgendwas mit, keine Ahnung, 1, irgendwas Prozent, die alleine nur diese Hürde überhaupt schon schaffen. Und jetzt vor der nächsten Hürde, über die wir ja gleich noch sprechen werden, vielleicht den NFL-Shot am Ende zu kriegen, liegt, glaube ich, auch nochmal irgendwie bei 2% von denen, die dann irgendwie...
Ja, 2% von den 1%.
Ja, genau. Die 2% von den 1%. Also man ist sowieso schon nur der kleine Bruchteil von irgendwas und davon kann es dann am Ende ein kleiner Bruchteil für ein paar Jahre National Football League halt eben irgendwie schaffen.
Das Ziel ist natürlich die NFL und dann...
Klar.
Und dann ist es halt einfach, sich darin zu verlieren und zu sagen, ja, ich habe es nur so viel, so weit geschafft und so toll ist es jetzt auch nicht. Aber man kann da schon stolz drauf sein, wenn man es bis dahin geschafft hat.
Ich glaube, es ist beides, ne? Also ich glaube, man darf irgendwo enttäuscht sein, dass es dann am Ende nicht geklappt hat, aber man kann tatsächlich, das kommt oft erst im Nachhinein, dass man dann stolz auf das sein kann, was man irgendwie,
Ja, auf jeden Fall, weil wir sind ja alle Competitor, wir wollen ja alle gewinnen, wir wollen ja alle die Besten sein, sonst würdest du es ja auch gar nicht bis dahin schaffen.
Ja.
Und das ist natürlich eine harte Realität dann, der man dann ins Auge sehen muss, wenn es dann am Ende vielleicht auch nicht reicht oder nur knapp vielleicht oder was auch immer.
Und es hört ja da nicht auf, weil du willst ja nicht nur in die NFL, du willst auch noch den Super Bowl gewinnen. Du willst gewinnen, auch bleiben. Ne? Du willst da bleiben,
Der Sprung vom College in eine Profiliga als NFL oder CFL, was auch immer, das ist ja dann quasi wieder einfach nur ready an die Startlinie und von da aus geht die Arbeit dann wieder los.
Ja.
Ja.
Ich möchte noch mal einmal einen Blick werfen auf die abgelaufene Saison, bevor wir uns dem widmen, was jetzt da, was gerade bei dir abgeht und was da in den nächsten Wochen noch kommen mag. Ich habe ein paar interessante Tweets gefunden, was so ein bisschen auch deine Stats tatsächlich angeht. Und ich fand das ganz, ich fand das ganz beeindruckend. Ich habe einen Tweet gefunden, da steht drin nur 4 Offensive Linemen haben mehr als 100 Pass-Blocking-Snaps hinter sich gebracht und nicht ein einziges Mal eine Pressure-Situation halt zugelassen.
Ja, das war bis so Mitte der Saison. Danach habe ich, also ich glaube, ich habe die Saison mit, ich will nicht lügen, 2 oder 3 Sacks beendet.
Was ja auch ganz gut ist.
Ja, der eine war auch gar nicht, da ist einfach nur der Quarterback ausgerutscht, aber der zählt trotzdem für mich. Bis Mitte der Saison war ich einer von 4 in der Nationwide ohne Quarterback Pressure. Das war schon ganz cool.
Ja, auf jeden Fall ganz großen Respekt davor. Dann habe ich noch gefunden, highest graded Conference USA Offensive Guards in 2025. Da stehst du, ja, ich glaube, auf Platz 3, wenn ich das gesehen habe. Ich weiß jetzt auch nicht genau, da steht kein Datum mehr bei, zu welchem Zeitpunkt das war. Aber ganz ordentlich eigentlich, was in den Büchern dann am Ende des Jahres steht, oder?
Ich habe dann auch am Ende noch hier PFSN, Pro Football Sports Network oder so heißt das, glaube ich. Bei die haben mich auch ins Conference USA First Team gewählt. Für die Offense.
Ja.
Das ist jetzt vielleicht nicht so beeindruckend, wie wenn man so von der Konferenz, von den Headcoaches ausgewählt wird, aber es war natürlich trotzdem schön, ein bisschen Recognition zu bekommen.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Also auch da Glückwunsch und Respekt. Da muss man ja auch erstmal hin, ne? Also das wird ja auch nicht gewürfelt. Da muss man schon ein bisschen was gezeigt haben und auf sie aufmerksam gemacht haben. Und das ist ja, was du gerade auch schon so sagtest, es ist ja erstmal gut, dass jemand quasi auf einen dann auch aufmerksam geworden ist. Das gibt einem ja einfach auch nochmal ein bisschen Bestätigung letztlich. Lass uns ein bisschen in deinen aktuellen Alltag gucken. Wenn ich jetzt sage, es ist alles auf den NFL-Draft ausgerichtet, liege ich dann richtig?
Ja, ich denke schon. Wir haben, also jetzt gerade, die Pro Days sind ja jetzt vorbei. Also zumindest unserer, ich glaube noch ein, zwei FCS-Schulen haben, glaube ich, noch Pro Day. Aber ja, mein Pro Day ist ja vorbei. Und jetzt ist es wieder ein bisschen entspannter, was Training angeht. Aber davor, also seit, ich sag mal, Mitte Januar oder ja Anfang Mitte Januar war natürlich alles auf den Pro Day ausgerichtet, ne? Also jeden Tag. Ja. 3-4 Stunden sich darauf also im Gym und auf dem Feld darauf vorbereiten, ja.
Ja. Ja, absolut. Wie sah das bei dir aus? Hast du mit wem hast du zusammengearbeitet? Wo hast du trainiert? Geht das in New Mexico dann weiter mit deinem Training sozusagen noch oder wie läuft das?
Ja, also ich bin ja noch in der Schule, also enrolled.
Ja.
Weil ich meinen Master noch fertig mache hier. Deswegen konnte ich nicht irgendwo hinfliegen in irgendwelche Trainingsfacilities. Also es gibt ja auch viele, die dann irgendwo extern trainieren und sich spezifisch darauf vorbereiten. Die Möglichkeit hatte ich nicht. Das gibt es auch in der Nähe von Las Cruces nicht. So O-Line-spezifisches Prep-Training. Ich hatte Glück, ich habe einen ziemlich guten Trainer hier in New Mexico, Coach Klein. Der hat mit uns trainiert. Also wir waren eine Gruppe von 4, 5 Seniors, die dann hier waren, weil sie noch ihr Semester fertig studieren müssen. Ja. Und er hat uns ziemlich gut vorbereitet. Und das war dann immer mittags um 1.30 Uhr war dann unser Trainingsbeginn. Erst aufs Feld, Agility Work, Speed Work, was auch immer, Pro Agility. Und dann hinterher am Nachmittag den Lift, das war dann so bis, weiß nicht, ich sag mal 4, 5 Uhr oder so. Und dann hinterher noch Recovery Treatment oder so. Ja. Also ich sag mal so 5,5 Stunden pro Tag so in der Facility dafür, ja.
Ja, also durchaus durchaus Vollzeitjob oder nahezu Vollzeitjob am College, und dabei bleibt es ja dann letzten Endes irgendwie nicht, weil du hast gerade gesagt.
Du musst halt noch nebenbei studieren.
Genau, du machst ja irgendwie gerade noch deinen Master, der wird einem ja auch nicht irgendwie am Ende aus Ehren verliehen, sondern nee, man
leider,
muss ein bisschen
leider
was, man muss schön, ein bisschen aber, was dafür zeigen. Wie sieht's da aus? Was studierst du? Ich weiß es gerade gar nicht.
MBA, also Master of Business Administration. Einfach ganz, ganz klassisch. Das war die einzige Idee, wo ich genug Credits mitnehmen konnte von Towson.
Ja.
Den ich innerhalb von einem Jahr quasi fertig machen kann. Deswegen war die Wahl eigentlich relativ begrenzt.
Wie sieht's da aus, dass das läuft oder?
Das läuft. Also das läuft. Ich habe ja auch jetzt dadurch, dass ich nicht mehr Football spiele, also nicht mehr aktiv in trainieren muss mit den anderen, viel mehr Zeit, das ist schon alles okay.
Ja.
Also das läuft schon ganz gut. Ich war ja auch nie ein schlechter Schüler hier drüben. Also wenn man hier, das ist ja ein bisschen anders als in Deutschland. Das ist ja ein bisschen mehr wie Gymnasium vielleicht hier drüben. Also die Art und Weise, wie gelehrt wird, das ist ja keine riesen Vorlesung mit 800 Leuten, sondern das sind ja Klassen mit 30, 40 Leuten und wöchentlichen Assignments, die du jede Woche einreichen musst und immer ab, also ich sag mal ein, zwei, drei Prüfungen pro Jahr und nicht eine große am Ende. Das macht es halt auch einfach ein bisschen einfacher, dran am Ball zu bleiben, wenn man auch viel anderes um die Ohren hat.
Ja, klar, verstehe ich. Du hattest eben auch schon gesagt, ihr hattet euren Pro Day bei dir ein bisschen, mit Verletzungsgeschichte sozusagen auch. Wie zufrieden bist du trotzdem mit den Werten, die du da abliefern konntest?
Tja, an sich nicht unzufrieden, das ist schon ganz okay, die Werte, denke ich. Also ich denke, dass ich im oberen Mittelfeld wahrscheinlich bin, so auf alle gerechnet. Es hätte halt besser sein können, ja. Ich habe 3 Wochen bevor dem Pro Day, 4 Wochen vor dem Pro Day, habe ich mir meinen linken Hamstring gezerrt. Ich war wirklich sehr schnell. Wir haben mit Timed Gates, also mit GPS Timed Gates, das gemacht, und ich wäre eine 5 Sekunden vor die gelaufen. Das wäre schon sehr gut gewesen. Ich habe mir aber dann den Tag danach den Hamstring gezerrt, bin dann direkt ins PT, also Physical Therapy, gegangen, habe da zwar extern bei unserem Sponsor hier, also die Klinik in Las Cruces, mit der wir zusammengearbeitet haben, habe ich da täglich dann wieder trainiert und mich therapieren lassen. Und mit unseren Trainern am Stadion natürlich auch. Das war auch dann soweit so gut. Hat dann wieder angefangen, sag mal, nach 1,5 Wochen war es dann okay, hat dann wieder angefangen zu trainieren. Dann haben wir den Mock, also einen Test, Pro Day gemacht, und da habe ich sie mir wieder gezerrt. Ja. Wieder beim Vorli. Gut. Direkt wieder weiter gemacht. Alles ein bisschen laufen, natürlich zurückgefahren dann für den Pro Day. Dann war wieder, also wieder, dann nach 2 Wochen war dann wieder alles okay. Der Pro Day stand an. Ich habe mich warm gemacht. Alles hat sich super angefühlt. Ich habe auch vorher, wir haben dann beim letzten Mal testen, bin ich die 40 dann nicht gelaufen. Ich habe dann aber beim Three-Cone-Drill habe ich eine 7.77 gelaufen. Das wäre auch schon ziemlich gut gewesen. Und beim Shuttle eine 4.61. Und ja, dann am Pro Day selber warm gemacht. Bankdrücken waren dann, ich glaube, 21. Mein Ziel waren eigentlich 25, aber ich hatte noch von der Saison meine rechte Schulter Beschwerden. Da musste ich dann quasi am Anfang, das geht dann zurück in Januar, da habe ich dann halt lange oder länger nicht 100% Bankdrücken gemacht, um das halt um heilen zu lassen. Deswegen war ich da halt ein bisschen hinterher. Hätte ich gerne 25 geschafft, ich habe 21 geschafft. Vertical Jump waren dann 30, das war schon ganz gut. Broad Jump waren 9 Feet, das war auch ganz gut. Und dann warm gemacht für die 40 und für die anderen Drills. Ich bin auch eine 40 gelaufen, hat sich alles super angefühlt. Ich bin dann in Rücksprache mit meinem Trainer gewesen, habe dann gesagt, komm, ich mache die 40, zumindest um den 10-Yard-Split zu bekommen. Und wenn es sich gut anfühlt, laufe ich weiter, wenn nicht, dann höre ich halt auf. Ja, es hat sich gut angefühlt, bis ich dann an die 30-Yard-Linie gekommen bin und mein linker Hamstring wieder gepoppt, sage ich jetzt, ja. Ist. Also hat sich ist wieder gezerrt. Ich bin dann falsch aufgetreten, habe mir meinen rechten dann direkt auch noch mitgezerrt, also beide. bin dann noch zu Ende gelaufen. Das waren dann, ich glaube, eine 5-4 oder so. Was immer, also was jetzt nicht furchtbar ist, aber auch nicht gut. Es hätte halt viel besser sein können, hätte ich die letzten 10 Yards noch ordentlich laufen können. Ja, und hinterher fragt man sich dann natürlich, was hätte ich machen können? Wären meine Beine gesund gewesen? Ne? Also auch beim Springen merkt man das natürlich auch, wenn da irgendwas nicht ganz in Ordnung ist.
Ja.
Ja, ich konnte dann leider nicht die O-Line-Drills am Ende machen. bei unserem Pro-Day waren die Raiders, die Lions, die Seahawks und die Cardinals da. Mit denen habe ich auch allen hinterher gesprochen. Mit den Lions und den Raiders am meisten. Die waren auch ziemlich interessiert. Die waren dann hinterher, ja, wir hätten dich wirklich sehr gerne bei den O-Line-Drills noch gesehen. Waren relativ, also für mein Empfinden natürlich. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie hoch das Interesse jetzt wirklich ist, aber es fühlte sich schon, als wären sie doch ein wenig zumindest interessiert dran gewesen. Das ist natürlich super ärgerlich. Da hätte ich natürlich noch gerne gezeigt, was ich kann.
Ja, klar.
Ja, und jetzt die Woche danach konnte ich gar nichts machen. Da konnte ich nur liegen eigentlich, weil meine Beine so wehtaten. Diese Woche habe ich jetzt wieder angefangen, Gewichte zu heben und ich bin immer noch mit unseren Physios am Arbeiten, um halt wieder gesund zu werden und hoffe, dass ich trotz des Rückschlags vielleicht noch eine Chance bekomme, in einem Minicamp oder als Undrafted Free Agent. Die CFL, da haben mich zwei, drei Teams angeschrieben für den Draft. Das ist natürlich auch ein Weg, den man gehen könnte in die CFL für ein Jahr und dann nochmal versuchen, in die NFL zu kommen, wenn das jetzt nicht direkt klappt. Wir werden sehen, aber ich rede schon wieder so viel, aber es ist, also auf deine Frage zurückzukommen, es ist natürlich ärgerlich. Also zufrieden bin ich nicht, nein. Man möchte da sich von seiner besten Seite präsentieren. Das habe ich nicht geschafft. Es war natürlich schön, die neuen Yards, die neuen 9-Feet Broad Jump war natürlich okay. Und die 30 Vertical war auch okay. Das ist halt oberes Mittelfeld, vielleicht untere Spitze, ich weiß es nicht genau. Ja. Das ist schon okay. Da kriegt man schon ein bisschen Aufmerksamkeit auch von den Scouts für, gerade bei meinem Gewicht und Größe. Aber ja, also es hätte natürlich besser laufen können am Ende des Tages.
Ich verfolge immer ganz gerne, ich weiß nicht, wie du selber dazu stehst, es gibt ja diesen Relative Athletic Score, den da ein Kollege immer berechnet, sage ich mal. Genau. Ich finde es insoweit immer ganz spannend, weil es einfach eine schöne, gar nicht mal, dass da ein Gesamtergebnis draufsteht, sondern dass man auch so eine Bewertung sozusagen der einzelnen Kategorien ja so ein bisschen auch darauf sieht. Und das spiegelt ja auch genau das wieder, was du gerade gesagt hast, zum Beispiel eben was Vertical angeht, was Broad angeht, wo halt ja ziemlich ordentliche Werte halt eben drinstehen und dass das mit dem Laufen irgendwie am Ende des Tages nicht ganz so gut geklappt hat. Mit einer Verletzung ist ja einfach erstmal nur ein logisches Ergebnis. Dass es auch anders sein kann, wir hatten das eben im Vorgespräch schon, wir haben kurz über Paul Rubelt auch gesprochen, also einem der anderen Deutschen im NFL-Draft, der einen sehr starken Pro-Day hatte und sehr viel Aufmerksamkeit da auf sich generieren konnte. Ich will jetzt nicht zu viel Salz in die Wunde
schütten. Aber ich gönne ihm das auch und ich hoffe, dass er gedraftet wird und dass er eine lange Karriere in der NFL hat. Ich vergleiche mich mit anderen Leuten. Aber am Ende des Tages ist es halt jeder individuell und
natürlich.
Ein Pro Day entscheidet ja auch nicht darüber, wie gut oder wie schlecht man spielt.
Was ich mitnehme, ja. Florian, ist ja, du hast auch gerade gesagt, es sind ja Teams auf dich zugekommen, die mit dir gesprochen haben. Wenn du irgendwie völlig unterm Radar wärst, dann tun die sich das auch nicht an, weil dann gibt's genug andere, mit denen sie gegebenenfalls ihre Zeit verbringen können. Also das ist ja immer schon auch, sagen wir mal, nicht das allerschlechteste Zeichen, also ohne da zu viel oder zu wenig irgendwie rein zu interpretieren. Du hast ja vorhin genannt, welche Teams waren das und wie läuft sowas ab? Ist das dann im Rahmen des Pro Day gewesen?
Ja, also das war jetzt nicht super offizielles oder so, das ist halt hinterher, man schüttelt sich die Hand. Ich war einer von drei Offensive Linemen, Senior Offensive Linemen da und deswegen und der größte und schwerste hatte die besten Werte überall. Deswegen von daher war es sowieso, weil ich stand ich sowieso schon ein bisschen raus. Aber ja, man geht dann hin und schüttelt sich die Hand. Die kamen dann, haben gefragt, wie es meinen Beinen geht. Und gesagt, es tut uns leid, dass es passiert ist, aber kein Problem, wir haben deinen Film, dein Tape. Die erste Hälfte war ja auch sehr gut. Und ja, dann quatscht man halt noch ein bisschen. Aber also nichts Konkretes, ist jetzt nicht so, als wären sie jetzt zu mir gekommen und gesagt, guck mal, wir haben jetzt Interesse, dass wir dich signen oder so. Darum nicht. Aber man kann ja so ein bisschen wir werden vier Teams da, die Lions, die Raiders, die Cardinals und die Seahawks. Die Seahawks haben zum Beispiel, also der hat mir die Hand geschüttelt, Hallo gesagt und ist gegangen. Die Cardinals haben, weiß ich nicht, jetzt mal drei Sätze mit mir gewechselt und die Lions und die Raiders haben halt jeweils 3, 4, 5 Minuten mit mir geredet. So, also nicht nur über Football halt, aber über alles Mögliche, wo ich herkomme, meine Familie, wie meine Karriere in Mexiko war, was auch immer. Daher kann man dann vielleicht ein bisschen ableiten, wer mehr Interesse hat und wer nicht, ne? Ich sag mal, ich hatte das Gefühl, dass die Lions und die Seahawks am meisten Interesse hatten, das waren auch die hinterher gesagt hatten, wir hätten noch gerne dich gesehen in den Drills. So ist es halt.
Lions und Raiders hattest du, glaube ich, gesagt, ne? Weil du jetzt gesagt hattest, du nochmal Lions, Seahawks gesagt. Alles gut.
Lions und Raiders.
Mein Herz würde natürlich an der Stelle für die Cardinals schlagen und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du da irgendwie am Ende auf dem Zettel stehst. Ach. Aber das ist auch scheißegal, weil
das, was
du brauchst, ist...
Also mir.
Ich kann das ja sehr gut nachvollziehen. Hat man sowas trotzdem, dass man dass man sich besonders darüber freut? Ich nenne jetzt mal, weiß ich nicht, die Lions, weil die spielen in Deutschland, die haben Amon-Ra St. Brown da irgendwie mit drin. Also, oder spielt das alles gar keine
Rolle
im Moment?
Für mich persönlich spielt das gar keine Rolle. Also egal, ob ich irgendwo eine Chance bekomme, die werden, egal welches Team, ob das jetzt mein heimliches Lieblingsteam ist oder mein verhasstes. die größte Rivalität wäre, die würden trotzdem die beste Version von mir bekommen, die ich liefern kann.
Ja.
Und da mache ich gar keinen Unterschied. Also das wäre mir so egal.
Ja, absolut nachvollziehbar. Wenn jetzt so ein Team auf dich in den nächsten Tagen noch zukommen würde und die würden dich fragen oder würden dir irgendwie schildern, dass sie unsicher sind, ob du vielleicht erste Wahl, weiß ich nicht, in der Free Agency dann halt eben sein könntest oder vielleicht noch mit einem, keine Ahnung, vielleicht sogar Siebtrunden-Pick oder irgendwie sowas. Was würdest du dem Team sagen oder dem Coach, der mit dir spricht? Was bringt mich dazu, dich, Florian Stähler, in mein Team zu holen?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich denke einfach, dass als Europäer, wir sind alle hier nicht, weil wir Education brauchen, weil wir irgendwas Spezielles brauchen. Wir sind alle hier, weil wir den Sport lieben, weil wir unser Bestes geben wollen, weil wir Gewinner sein wollen und weil wir die Besten sein wollen. Ja. Und egal, habe ich ja gerade gesagt, egal welches Team mir eine Chance geben würde oder geben, hoffentlich gibt. Die bekommen 100% von mir, die bekommen meine beste Leistung, meine beste Version, solange wie sie mir die Chance dazu geben. Ob das nur ein Minicamp ist oder ob es eine Saison ist, aber die werden 100% bekommen und das ist es. That's it.
Absolut. Gibt's einen Plan B?
Plan B, gut. CFL ist natürlich auch eine Option. Ein Jahr in Kanada spielen und dann, genau, wenn ich jetzt keine Chance bekommen würde, oder wenn dein Team sagen würde, wir wollen, dass du dich noch eine Saison quasi weiterentwickelst. Ich bin ja auch relativ neu. Ich habe nur 2 Saisons als Left Guard gespielt. Und dann sagen, mal ein Jahr CFL, wenn das gut läuft, dann bekommst du deine Chance. Dann würde ich das auf jeden Fall machen. Ansonsten LinkedIn und Job finden. Ja. Was soll ich machen? Ich habe mein Bestes gegeben. Ich kann sagen, dass ich die letzten 3 Monate alles gegeben habe, was ich konnte, was mein Körper leisten konnte. Ich habe ihn vielleicht an einigen Stellen über seine Grenze getrieben.
Ja.
Was soll ich machen? Wenn es nicht klappt, klappt es nicht, dann wird das ein schwerer Tag, ein dunkler Tag für mich. Aber haben wir eben gesagt, dann vielleicht ein paar Monaten Abstand kann man dann trotzdem stolz darauf sein, was man geschafft hat.
Die Welt geht am Ende des Tages trotzdem nicht unter. Voraussichtlich nicht, aber, man weiß es nicht.
Aber als Competitor und als Spieler ist es natürlich, ist es schwer, diesen Traum loszulassen. Also ich bin ja kein First-Round-Pick, ich bin auch wahrscheinlich auch kein Seventh-Round-Pick. Ich bin hoffentlich irgendwie ein undrafted Free Agent, der sich halt noch in irgendwas weiterentwickeln kann dann. Mit gutem Coaching und Zeit. Aber der Realität muss man ins Auge gucken. Und da tue ich mich persönlich aber auch schwer mit. Also der Gedanke, quasi Football loszulassen und zu sagen, das war's jetzt, ist sehr schwer zu ertragen.
Ja.
Von daher sucht man natürlich dann auch diese, also eigentlich habe ich von Anfang an gesagt, CFL wäre nicht der Weg für mich. Aber jetzt, wo mit der Verletzung, denkt man sich dann doch, aber wenn das doch der einzige Weg ist, dann ist es vielleicht doch besser als gar nicht. ich weiß nicht, ob man das vielleicht, aber es fällt mir schon schwer, also.
Ich kann das super gut nachvollziehen. Und das, was ich vorhin meinte, oder gesagt habe, meine ich tatsächlich auch so. Ich glaube, man darf einfach auch sehr enttäuscht sein, wenn das dann am Ende erstmal nicht geklappt hat. Das gehört für mich auch ganz klar irgendwie mit dazu. Ja, bla bla, das kann halt nicht bei jedem klappen. Bla bla hilft dir in der Situation erstmal trotzdem nicht. Nee. Aber wird dir sicherlich eine Zeit lang später oder würde dir eine Zeit lang später sicherlich helfen. Aber da sind wir ja noch lange nicht. Ich habe vor ein paar Wochen gesagt, Early Projection, Chance als UDFA möglich und verdient. Das war meine Projection sozusagen für Florian Stähler. Würdest du es so unterschreiben?
Möglich und verdient hoffe ich, ja. Ich hoffe, dass ich in den Augen der Coaches verdient habe, diese Chance zu bekommen. Möglich ist alles. Möglich ist aber auch, dass, weil ich jetzt mich verletzt habe, dass es halt nicht klappt. Aber ja, ich hoffe natürlich, dass ich meine Chance bekomme, nochmal zu zeigen, dass ich noch mehr zu bieten habe.
In rund 3 Wochen wissen wir zumindest ein bisschen mehr, sagen wir mal.
Nach dem Draft wird es ja interessant für die Free Agents. Dann kommen die Calls. Das ist auch gar nicht so leicht. Also ich weiß, Wenn man natürlich gerade der ist ja erst ja genau an dieser Kante zwischen Late Round Pick und Undrafted Free Agent. Er bekommt ja aber jetzt schon Interesse von den Teams, weil sie ihn ja vielleicht auch als Draft Pick wollen. Wenn man aber jetzt, sag ich mal, in meiner Situation ist, wo der Pro Day verletzungsbedingt nicht so gut war am Ende, dann muss man sehr geduldig sein, glaube ich. Weil man ist nicht Priorität erstmal. Und das zermürbt schon so ein bisschen, dieses Warten auf irgendwas. Also selbst wenn es schlechte Nachrichten wären mir das, also ich würde es lieber früher als später wissen, sagen wir es mal so. Ob es jetzt gut oder nicht, also ich würde lieber alles jetzt wissen, als unendlich, also jetzt noch diese 3 Wochen zu warten, bis ich irgendeine Nachricht bekomme.
Ja.
Das ist gerade der schwerste Teil in diesem ganzen Prozess. Dieses geduldig sein, die Motivation finden, weiter hart zu arbeiten, weiter meiner Physiotherapie zu unterziehen. Alles, weil man weiß ja nicht, ob es, also tatsächlich lohnt es sich am Ende.
Ja, ja.
Die ganze harte Arbeit, was die Zeit, Geld, das man investiert, um sich fit zu halten, nur um dann am Ende zu war schön, aber leider nicht. Na, also von daher, das ist das Härteste, diesen Grind-Mindset beizubehalten, den man für den Pro-Day hatte, weil man so ein bisschen du hast gesagt, zwischen den Stühlen sitzt. Man weiß nicht, wie es weitergeht, man hat kein konkretes Ziel. Beim Pro-Day, also für mich persönlich beim Pro-Day, war es einfach zu trainieren, weil ich ein klar definiertes Ziel habe. Ich hatte klare Nummern im Kopf, wo ich hinkommen möchte. Ja. Aber jetzt gerade habe ich halt nichts. Jetzt, die Gruppe ist wieder, also jeder macht jetzt wieder seine eigenen Sachen. Manche sind schon gar nicht mehr in das Kursus, sondern wieder irgendwo anders. Und ja, in diesem Mindset zu bleiben, ist das Schwerste, weil man halt so von dieser Anspannung und von dem Warten zermürbt wird.
Und das Schlimme, glaube ich, ist ja, du hast gerade gesagt, also man wartet irgendwie darauf auf eine Entscheidung und so weiter. Diese Negativentscheidung, die gibt's ja gar nicht, ne? Also du wartest ja einfach quasi dauerhaft. Ja,
das kann auch sein, dass aber keiner anruft.
Also es ruft einfach vielleicht gar keiner an und du wartest dir einen Wolf sozusagen und der Anruf kommt halt eben im schlechtesten Fall halt tatsächlich nicht. Ja, ich finde das, für uns ist das seit ein paar Jahren tatsächlich so ein bisschen die spannendste, aber zugleich auch irgendwie schlimmste Zeit sozusagen in dieser ganzen Off-Season, Pre-Season-Phase. Weil wir natürlich hofft man die ganze Zeit, dass jemand noch regulär irgendwie in der sechsten, siebten, achten, in der sechsten oder siebten Runde gepickt wird. Und dann guckst du danach, du guckst die Undrafted Free Agent Tracker, die es da irgendwie gibt und die lokalen Medien, die dann irgendwie darüber berichten. Das hast du hier alles in 48 Tabs in deinem Browser offen und guckst halt irgendwie nach, wo passiert da irgendwie was und hat da irgendjemand noch die Chance oder bekommt da irgendjemand noch die Chance? Ich vermag mir gar nicht vorzustellen, wie das ist, wenn man dann wirklich selber in der Situation ist und genau davon letztendlich abhängig ist. Ne?
Also ich kann ja nur aus meiner Sicht berichten, ich bin sicher, es gibt auch Leute, die haben viel mehr Informationen, aber für mich, also gefühlt sitzt man so auf dem Trockenen. Gut, die CFL-Teams, die BC Lions und Blue Bombers, die hatten mich jetzt die Tage angeschrieben, also vor dem Wochenende angeschrieben, über den CFL-Draft. Das ist natürlich dann so ein kleiner Lichtblick, sage ich mal, so ein kleiner Backup-Plan dann. Aber ja, also ich habe keine Ahnung. Du hast ja gar keine Ahnung, ob du überhaupt bei irgendwem auf dem Board stehst. Irgendwo.
Ja. Und selbst wenn du drauf stehst, kann ja auch so ein Draft-Verlauf einfach so gewesen sein, dass du dir trotzdem nicht sicher gehen könntest, dass du jetzt da noch in der Undrafted Free Agency gepickt wirst, ne? Ausgesucht
und,
wirst.
Ja, und es gibt ja auch ganz viele andere Leute, die Undrafted Free Agency verdient haben oder verdient hätten. Ja, es ist so. Man weiß es nicht.
Das ist das ist der bittere Beigeschmack, den man da einfach, den man da mit kauft, sozusagen.
Und
wir glauben aber, was wolltest du sagen?
Na, ich sage ja da wieder zurück zum Pro Day. Hey, ja. Wenn man, da sagt man sich dann, oder sage ich mir dann wieder, hätte ich die 40 nicht gelaufen, sondern hätte einfach gesagt, hätte ich den einfach von Anfang an gesagt, ich habe Probleme mit meinem Hamstring, ich will nicht 40 Yards laufen. Dann hätte ich nur den Shuttle und den Three Control gemacht, hätte ich wie im Training die 4-6-1 geschafft, dann wäre ich Dritter am Combine damit gewesen mit der Zeit.
Ja.
So, natürlich kann auch sein, dass es dann halt ein bisschen schlechter ist. Die sind dann vielleicht ein bisschen strenger mit der Zeit oder so, keine Ahnung. Aber selbst wenn es dann eine 4-7 irgendwas geworden wäre, wäre das immer noch super gewesen. Von daher denkt man, da macht man es dann auch wieder so Vorwürfe und Gedanken, so, ach, warum, hättest du mal besser so und so das gemacht. Aber ja.
Ja, aber weiß ich, ich weiß tatsächlich nicht. Ich mag dann auch den Spielertypen, der sagt, ich versuch's und versuch das Beste rauszuholen, auch wenn ich, ja. wenn es nachher irgendwie einen Nachteil vielleicht für mich geben ja. kann.
Man,
aber
man weiß es nicht. Ich hab natürlich mit den Scouts im Oktober gesprochen, die haben halt gefragt, ja. was los ist. Ja, ich habe halt die letzten 3-4 Wochen damit gekämpft, war bei der Physiotherapie, hat sich heute gut angefühlt, ich wollte mich beweisen.
Ja.
Hat halt nicht geklappt. Und dann kam, also es war jetzt auch, die haben halt gesagt, es ist kein Problem, wir haben dein Tape. Welches Spiel sollen wir gucken? Ja, guckt euch Tennessee, guckt euch Liberty an, guckt euch Montana State an. Gucken, ob sie das jetzt machen, keine Ahnung. Vielleicht haben sie es auch schon wieder vergessen.
Ja, keine
Aber
Ahnung.
Ja, nein.
Man ist
alleine mit seinen Gedanken und man wälzt das hin und her und das ist die, also schon mit die eine der stressigeren Zeiten in meiner College-Karriere auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Wie sieht dein Draft-Wochenende aus? Hast du irgendwas geplant für dich oder irgendjemanden bei dir oder wartest du einfach drauf, dass das Telefon klingelt?
Ich habe gar nichts geplant. Ich weiß, ehrlicherweise muss ich mich jetzt outen, ich weiß gar das genaue Datum gar nicht, ich weiß Ende April.
Ja.
Ich bin zu Hause, meine Freundin wohnt hier mit mir. Also die ist von Taos mit nach New Mexico gezogen. Hoffen, dass das Telefon klingelt. Ja. Ansonsten hinterher, weiß ich nicht, Bierchen oder so, keine Ahnung. Die Nerven stärken.
Ja.
Ich habe nichts geplant. Nein, ich hoffe einfach, dass ich irgendeine Nachricht oder einen Anruf bekomme. Undrafted Free Agency, Minicamp, irgendwas.
Wir glauben nach wie vor dran. Du hast beim letzten Podcast, du weißt, am Ende unseres Podcasts geht's ja immer noch mal mit dem Blick in die Glaskugel. Und beim letzten Mal hast du gesagt, ja. Du bist der nächste Deutsche in der NFL. Ob du der nächste bist, weiß ich nicht. Das sagen wir jetzt mal, ohne das irgendwie ketzerisch zu meinen. Das wird hoffentlich schwer, weil wir ja schon die Hoffnung haben, dass mit Marlin Klein da relativ früh jemand gepickt wird.
Wir sagen einfach,
einer der nächsten,
dass ich einer der nächsten oder nein, ich hoffe, dass wir alles, also alle, was sind das, 7 Leute, glaube ich,
7, ja.
die eine Chance haben. Ich hoffe, dass wir alle unsere Chance bekommen, zu beweisen, dass wir Deutschen gut Football spielen.
Das nehme ich auf jeden Fall mit. Blick in die Glaskugel dieses Mal. Ich mache es uns jetzt vielleicht ein bisschen schwieriger, als es sein könnte, wenn ich einfach nochmal nachfragen würde, wie es denn Anfang Mai für dich aussieht. Das interessiert mich schon. Aber mich würde eigentlich viel, viel mehr interessieren, wo siehst du dich in 3 Jahren?
Und hoffentlich mit einem aus meinem Rookie-Vertrag raus. Mit einem schönen Vertrag irgendwo in der NFL weiterzuspielen, natürlich. Wenn das nicht klappt, hoffe ich, dass ich irgendwo einen Job finde, der mir genauso viel Spaß macht, der mich genauso erfüllt, wie Football mich erfüllt hat über die letzten 5 Jahre. Ich hoffe, dass ich immer noch mit meiner Freundin zusammen bin. Ich hoffe, dass wir irgendwo schön leben. Ich hoffe, dass ich meine Familie besuchen kann, dass unabhängig, ob ich in der NFL spiele oder normal arbeiten gehe, dass sie mich in Amerika besuchen, dass ich sie in Deutschland besuche. Ja, und so. Ich hoffe, dass ich so in 3 Jahren sorgenfrei leben kann.
Das loggen wir gern so ein. Du hast gerade deine Freundin auch mal erwähnt. Wie ist das? Wie sehr beschäftigt einen das auch in der Beziehung? Also jetzt zum Beispiel, wenn wir ganz realistisch sind, wir wissen nicht, wo du in 4 Wochen deinen Lebensmittelpunkt hast.
Ja, das ist schon schwierig im Sinne von, wir wissen nicht, wo wir sind. Sie ist aber sehr supportive. Sie sagt auch, wenn du nach Kanada gehst, mach das. Sie wird wahrscheinlich in den USA bleiben, einfach nur, weil sie ihre Student Loans zurückzahlen muss und hier arbeiten will.
Ja.
Aber egal, wo ich hin, also wenn ich, egal, ich sag mal, wenn ich in die NFL kommen würde, egal wo ich denke, dass sie da hin mitkommen würde, wenn ich nach Kanada gehen würde, dann würde sie mich besuchen kommen. Und wenn ich es dann danach in die NFL schaffe, dann geht's halt da weiter. Aber wir wissen so grob, wo wir wohnen wollen. Also irgendwo an der Ostküste, DMV, also Maryland, Delaware, Virginia, so in die Richtung Washington DC. So in die Richtung wollen wir schon. Aber wenn, also natürlich unabhängig von Football, wenn Football nicht nach Kalifornien oder nach Texas verschlägt, dann ist es halt auch so. Dann ist das auch kein Problem.
Ja. Gibt ja auch Schlimmeres, sage ich jetzt mal, wo man Football spielen kann.
Ja.
Auf jeden
ist,
Fall.
Ist auch egal. Also, ist egal, auch wenn ich in, weiß nicht, irgendwo in Sumpf nach Florida oder so muss, ist mir egal. Aber, also wenn wir davon ausgehen, wenn ich jetzt sagen würde, Football unabhängig, dann wäre es die Ostküste, einfach weil unsere Familien da leben. Ihre Familie lebt in Delaware, meine in Deutschland. Das ist natürlich ein viel einfacher Weg als von New Mexico oder von Kalifornien oder wo auch immer her.
Ja. Aber das steht das für dich fest? Also ist Deutschland, Europa auch eine Option irgendwie nach dem Ganzen irgendwann?
Sag niemals nie, aber eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, in Europa zu spielen.
Ja.
Einfach weil, weiß ich auch nicht, weil da, das ist einfach nicht das, ich möchte der Beste sein und ich möchte so in der höchsten möglichen Liga spielen. Und für mich fühlt sich das halt an, nach Europa zu gehen, wie 2 Schritte zurück.
Dann mache ich dir den Vorschlag, vielleicht würdest du den unterschreiben, wenn du nach deiner NFL-Karriere vielleicht noch irgendeinem Team in Europa ein bisschen helfen kannst, American Football in Deutschland, in Europa zu fördern.
Nein, das habe ich, also ich würde,
dann
ich
bist
würde,
du dabei.
Ich würde coachen, denke ich. Also Deutschland würde also Europa würde ich coachen.
Ja.
Spielen würde ich es, glaube ich, nicht einfach. Das hat sich jetzt so böse angehört, dass alle, die jetzt zuhören,
nein,
kein Hate an mich. Ja. Aber ich habe einfach auf diesem Level jetzt gespielt und für mich gibt es einfach nur noch entweder weiter nach oben oder Retirement, weil auch als Offensive Lineman, du verschleißt ja deinen Körper und auch kein Hate an Europa, aber guck mal, was jetzt wieder mit den ganzen Ligen, die ihr leider schon wieder zersplittert. Geld ist immer eine Frage. Und dann, ja, muss ich halt einfach fairerweise sagen, dann würde ich lieber mein Berufsleben so starten und so meine Karriere dann fortführen. Oder wenn ich dann irgendwann, wenn ich Glück habe und erfolgreich genug bin, dass ich ein paar Jahre in der NFL oder so gespielt habe, dann könnte ich mir vorstellen, auch nach Europa zu kommen und halt noch ein bisschen zu coachen und dann der nächsten Generation zu helfen, nach Amerika zu kommen, auf jeden Fall.
Das nehmen wir so mit und ist sicherlich so oder so, für welches Team auch immer eine Bereicherung, wenn jemand auf so viel Erfahrung letzten Endes auch zurückgreifen kann und das irgendwie ein bisschen weitergeben kann. Aber da sind wir ja glücklicherweise noch lange nicht. Deswegen straighter Blick auf Ende April. Du hast gerade gesagt, genaues Datum weißt du nicht. Ich auch nicht.
Was ist
24. Genau? 25. Ich glaube 23. bis 25. irgendwie sowas. Also ist auf jeden Fall.
Okay, also für mich sind dann ja wahrscheinlich eher der 28. dann interessant, aber ja.
Ja, Aber wer weiß, vielleicht auch schon der 25. Ist das eigentlich 23 oder 25? Ich drücke dir die Daumen, dass sie dich schnell erlösen und du irgendwie recht schnell eine Nachricht... 23 oder 25, da siehst du das doch. Das ist ganz gut. Dann, ich drücke dir die Daumen, dass spätestens am 25. bei dir irgendwie das Telefon klingelt und du vielleicht ein bisschen Klarheit bekommst.
Bei allen Deutschen hoffe ich.
Auf jeden Fall. Unser Herz schlägt ja da sowieso bei allen, bei dem einen oder anderen vielleicht auch eben mit der Hoffnung verbunden, dass schon im regulären Draft irgendwie passieren kann. Aber am Ende des Tages ist auch einfach, wie soll ich sagen, scheißegal, weil das, was du brauchst, ist deine Chance zu bekommen bei dem NFL-Team. Ja. Und danach ist alles möglich.
So, ja, genau.
Ja. Dann lassen wir das so stehen, lieber Florian. Dann wünsche ich dir also erstmal nochmal Danke für deine Zeit, danke für deine Einblicke auch in die Gefühlswelt so ein bisschen, wie es gerade bei dir letzten Endes aussieht. Ich drück die Daumen, dass es am besagten Wochenende dass du mit deiner Freundin ein paar Tränen verdrücken darfst, positive Freudentränen verdrücken darfst. Und alles andere wird sich dann zeigen. Ich habe zusammen meine Hoffnung, die Arizona Cardinals, die werden sagen, wir brauchen Florian Stähler in unserer ausbaufähigen Offensive Line. Mal sehen, was kommt.
Wo auch immer, was auch immer. Ist egal.
Ist egal. Für mich wären auch die Seahawks okay, wenn es dann wirklich unbedingt sein muss.
Ja, ist auch egal. Egal, welche Position, welche ist mir auch egal. Also Hauptsache, ich kriege die Chance.
Ja, auf welche Position? Also Wide Receiver wäre auch in Ordnung, ja.
Wenn die sagen,
die wollen was Neues probieren.
Abnehmen und wir machen dich zum Tight End und du musst jetzt 270 Pfund wiegen, dann mache ich das auch. Also
okay. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, der realistischere Weg dürfte der in der O-Line irgendwie sein. Florian, wir drücken die Daumen. Und sag Bescheid, wenn du irgendwie News oder sowas hast auf dem Weg dahin und dann meldet sich noch irgendein Team und sagt, du bist hier der heißeste Kandidat für uns. Wir teilen das gern, berichten das gern und ansonsten freuen wir uns auf das Draft-Wochenende und auf den, oder einen der nächsten Deutschen in der NFL. Dankeschön,
lieber. Einen der nächsten, nicht der nächste, aber einer der nächsten.
Genau, so halten wir es fest. Ja. Dankeschön.
Danke sehr.
Das war Footballschland. Danke fürs Zuhören. Bitte vergesst nicht, den Podcast zu liken und unseren Kanal zu abonnieren.
Football Made in Germany ist ein Projekt, in das wir nicht nur viel Liebe und Fleiß stecken. Wenn du uns helfen magst, die Kosten hierfür etwas zu minimieren, freuen wir uns sehr über deine Unterstützung auf Patreon. Den Link hierzu findest du wie immer in den Shownotes. Mit einem Euro kannst du schon helfen und sicherst dir zudem Zugriff auf Pre-Releases oder Live-Podcasts, bekommst exklusive Einblicke und weitere Goodies.
Footballstand lebt von seinen Gästen. Wenn auch du ein gewisses Football-Talent mitbringst, auf den Schirm der Scouts bist oder kommen möchtest oder sonst irgendwas Geiles rund um American Football machst, melde dich bei uns per X oder Instagram.